Hallo und herzlich willkommen zum Eule-Podcast. Mein Name ist Philipp Greifenstein, ich bin Redakteur der Eule und heute geht es um die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Dazu habe ich eine spannende Gästin, nämlich Regionalbischöfin Bettina Schlauraff. Sie ist für die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland eine der beiden RegionalbischöfInnen für den Sprengel Magdeburg. Wir sprechen heute über die Themen, die die Menschen in Sachsen-Anhalt beschäftigen. Natürlich über die AfD, natürlich auch darüber, wie die AfD auf die Kirche schaut und die Kirche auf die AfD. Liked und teilt gerne diese Podcast-Episode und unterstützt unsere Arbeit dadurch, dass ihr in euren Podcatchern den Podcast abonniert und unterstützt gerne unsere Arbeit mit einem Eule-Abo. Ab 3 Euro seid ihr dabei im Monat. Alle weiteren Informationen dazu auf eulemagazin.de/abo. Ja, herzlich willkommen im Eule-Podcast.
Schön, dass ich hier sein kann.
Ja, wie nehmen Sie die Lage im Bundesland so kurz vor der Wahl wahr? Wir nehmen jetzt auf, das sei nochmal dazu gesagt, am 19. August, Mittwoch, 19. August, und die Landtagswahl ist am 6. September, also von heute an noch 2,5 Wochen.
Ich nehme 2 unterschiedliche Lagen wahr. Die eine Lage ist, sag ich mal, die an der Basis, also bei den Leuten. Da wird wohl auch schon mal besorgt miteinander gesprochen. Aber das Leben geht ja einfach weiter. Also ich sag mal, die Leute hier, ich wohne ja auch auf dem Land in der Nähe von Magdeburg, da ist hier niemand hysterisch oder aufgeregt. Das ist einfach, die Wahl kommt irgendwann und das beschäftigt die einen mehr oder weniger. Was das politische Geschäft betrifft, da finde ich, wird der Ton härter und die Dringlichkeit irgendwie auch stärker. Dadurch geben sie irgendwie alle mehr Mühe. Jetzt in den letzten Tagen und nächsten sind dann doch auch mehr Bundespolitikerinnen hier in Sachsen-Anhalt unterwegs. Also man merkt, dass es so jetzt in die Endrunde geht.
Ja, das wussten BeobachterInnen mit Regionalkompetenz ja auch schon eine Weile, dass eigentlich sich das erst in den letzten Tagen und Wochen zuspitzen wird. Gleichwohl ist die Sachsen-Anhalt-Wahl eine Landtagswahl, die, obwohl Sachsen-Anhalt ein kleines Bundesland ist mit wenig Einwohnern im Vergleich zu anderen Regionen in Deutschland, eine Wahl, die jetzt schon seit Anfang des Jahres irgendwie über diesem Jahr 2026 hängt, über der Bundespolitik und auch über der Kirchenpolitik. Und das hat was damit zu tun, dass die AfD in ihr Wahlprogramm sehr scharfe kirchenkritische Passagen hineingeschrieben hat. Was die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland, auch die Kirche Anhalts, auch das Bistum Magdeburg in die Situation hineinbringt, sich selbst irgendwie auch gegen diese AfD verteidigen zu müssen. Also nehmen Sie sich als von der AfD als Feind markierte Institution und Person wahr?
Als Institution schon, als Person eher weniger. Ich finde schon, die AfD hat da eine Frontlinie aufgemacht. Also das ist auch meines Wissens einmalig in allen Parteien und auch allen Landtagsparteien, dass da irgendjemand mit so einer Feindlichkeit auf Kirche zugegangen ist. Also das finde ich auch schon sehr bemerkenswert.
Ja, also die AfD meint, den großen Unterschied machen zu können zwischen den sogenannten Kirchensteuerkirchen und den dann offensichtlich besseren nicht kirchensteuerfinanzierten Kirchen. Das wurde von den Freikirchen in Sachsen-Anhalt und von der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen deutschlandweit auch zurückgewiesen, dieses Narrativ, dass es da eine große Spaltung gäbe. Und neben diese Suche aber nach Partnern bei Kirchen tritt eine ganz starke Ablehnung und Verleumdung, also dass die Kirche sich immer nur für linke oder grüne Politik einsetzt, dass sie Staatsleistungen ausgesetzt werden sollen, was die EKM schon stark treffen würde in ihrem Haushalt, also ein guter Drittel des Haushalts aus Staatsleistungen in Sachsen-Anhalt bestritten wird. Also da geht es wirklich ans Eingemachte, auch wenn man mal auf die Mitwirkung der Diakonie schaut, Inklusionsprojekte, Projekte für MigrantInnen und Flüchtlinge, Das ist eine wirkliche Bedrohungslage. So stellt es die EKM auch dar und warnt gemeinsam mit dem Bistum Magdeburg vor einer Wahl der AfD. Also wir haben das jetzt schon ein paar Mal gehabt in den letzten Jahren, dass die Kirchen vor einer Wahl der AfD warnen, aber so zeithistorisch ist es immer noch eine Besonderheit, dass Kirchen vor der Wahl einer Partei warnen. Haben Sie den Eindruck, dass das was bringt und dass diese Botschaft verfängt?
Also in der Tat finde ich das was Besonderes und ich würde es auch eigentlich nicht gerne machen, weil ich eigentlich finde, in dieser Hinsicht hat die Kirche in einer Weise Neutralität gegenüber verschiedensten Parteien zu zeigen. Einfach deswegen, weil wir ein Querschnitt durch die Gesellschaft sind selbst und da Menschen von allen Spektren der politischen Gesinnung sozusagen haben. Aber es ist, denke ich, wirklich eine besondere Situation, weil es hier um eine Partei geht, die verfassungsfeindliche Ansichten haben und dass sie als gesichert rechtsextrem, als rechtspopulistisch auch eingeschätzt wird. Und Studien haben das ja auch nochmal belegt. Das bedeutet ja von der Definition her, dass sie auch das System in Frage stellen und auch es schädigen wollen, es massiv verändern wollen. Und zwar in einer Weise, die für viele Menschen sehr einschränkend sein wird. Die VELKD, also die lutherischen Kirchen in Deutschland, die haben sich mal die Mühe gemacht, gerade erst kürzlich zu sagen, wir reden jetzt immer von Demokratie. Demokratie steht ja so nicht in unserer Bibel drin. Also wieso haben wir eigentlich, reden wir als Christen von Demokratie? Und haben das nochmal untersucht und nach Argumenten gesucht und eine kleine tolle Schrift rausgebracht. Und deren Fazit war, und das kann ich auch gut mittragen, wir streiten als Christen und Christen für die Demokratie, weil das der gesellschaftliche Rahmen ist, das System von allen bisher Bekannten, wo die christlichen Werte am besten geschützt sind, am besten gelebt werden können.
Die AfD legt bis in die jüngsten Äußerungen ja Wert darauf zu sagen, dass eine Mehrheit der Bevölkerung in Sachsen-Anhalt sich so einen grundlegenden Wandel wünscht, also wirklich an die Wurzel zu gehen. Und die AfD wäre die einzige Partei, die das auch machen könnte. Da kommt dann dieser Narrativ mit alle anderen gegen uns, die sogenannten Altparteien, ja, mit ins Spiel. Also auch eine ganz klare Zweiteilung der Gesellschaft, die da eigentlich von Seiten der AfD vorgenommen wird, zu sagen, wer jetzt für uns ist, das ist die schweigende oder sich in so einer Wahl dann dokumentierende Mehrheit oder eben fast Mehrheit, und dann ist da der Rest. Ich bin mir da immer ganz unsicher. Es gibt nämlich auch Leute, die in Sachsen-Anhalt gar nicht wählen dürfen, entweder weil sie zu jung sind oder weil sie die deutsche Staatsangehörigkeit nicht haben oder nach wie vor auch nicht zur Wahl gehen, ja, das Angebot des Wahlrechts ausschlagen. Und dann ist es so, dass bei den Umfragen die AfD bei 40% steht. Das ist gewaltig viel, aber es ist eben auch nicht die Mehrheit. Also, wie nehmen Sie das wahr bei den Menschen, mit denen Sie tagtäglich zu tun haben? Hat die AfD recht, wenn sie sagt, dass die Bevölkerung sich einen Wandel, einen so grundsätzlichen Wandel im System wünscht?
Ja, ich finde, da hat sie einen großen Punkt. Sie hat überhaupt viele Punkte, in meiner Ansicht, nach meiner Ansicht, für die Definition von großen Problemthemen. Die greifen sich die richtigen Themen raus, von denen ich auch sagen würde, ja, da sind wir echt nicht gut drin. Da haben wir was versäumt, da stehen Veränderungen aus, die nicht gemacht wurden oder auch in der Kommunikation. Dann gibt es Themen, die sie abwerten, wie das ganze Klimathema zum Beispiel, wo ich fände, das ist eigentlich ein sehr wichtiges Thema. Aber im Grunde gibt es ganz viele Themen, die sie aufgreifen. Ich erlebe die AfD hier sehr nah bei den Leuten. Also die haben unglaublich viele Veranstaltungen in sehr, sehr kleinsten Orten gemacht, wo die Bürger und Bürgerinnen eingeladen werden wurden und konnten einfach sich ihre Sorgen von der Seele reden und da hat die AfD tatsächlich einen Punkt, dass sie diesen Menschen vermeintlich jedenfalls zuhört und guckt, wo sind da die Themen, die tatsächlich den Leuten auf den Nägeln brennen. Also dieses Gefühl haben die Menschen, dass das die Partei ist, die das tut. Und zumindest rein quantitativ habe ich die anderen demokratischen Parteien hier in dieser Art nicht erlebt, dass die so nichts gewesen wären bei den Leuten. So. Und das erweckt so ein bisschen das Gefühl, die sind ja ganz auf unserer Seite. Das sind so unsere. Was die Prozentzahlen betrifft, also ich habe mich auch mit verschiedenen Menschen unterhalten. Ich habe ja auch so ein paar AfD-Bürgerdialoge persönlich besucht. Mein Eindruck ist, dass viele das nicht so ganz ernst nehmen. Also so Sprüche sind mir ganz oft begegnet, wenn man gesagt hat, aber die AfD hat doch dies und jenes im Wahlprogramm stehen oder das und das wollen sie verändern. Dann wird gesagt, ja, aber das machen die ja nicht. Also das machen die ja nicht wirklich. Ja. Und wenn die das machen, dann wählen wir sie ganz schnell wieder ab. Also die Menschen haben einfach das Gefühl, nicht vorzukommen in der Politik. Ich finde, das ist ja auch ein starkes soziales Thema oder auch ein Einkommensthema. Und ich sag mal, die ganzen letzten Entscheidungen, die dann auch auf Bundesebene getroffen sind zu verschiedenen sozialen Fragen, waren jetzt auch nicht gerade hilfreich. Ja, das hat ganz viele Menschen nochmal darin bestärkt, dass sie am Ende, sag ich mal, die Opfer sind. Und das, was die AfD macht, ist ja eine riesige Opfererzählung. Sie greifen ja verschiedene Opferthemen auch auf, die zum Teil berechtigt sind, aber die sie ja dann verstärken. Also das ist die DDR-Geschichte. Das sind auch noch viele andere Themen, wo Menschen sich benachteiligt fühlen. Und auch Umfragen haben ja gezeigt, es wurden ja Menschen gefragt, die AfD wählen, erwarten sie eigentlich von denen, dass sie das ändern können? Und viele haben gesagt, nein. Ja, also das ist manchmal ganz gar nicht so richtig nachzuvollziehen. Das ist wirklich auch immer noch eine riesige Protesthaltung und auch so ein Ausblenden dessen, was die Partei sonst noch sagt und was die vielleicht alles wollen. Irgendwie mein Gefühl ist oder ist mir oft begegnet, die Menschen blenden das aus oder wollen das nicht hören, wollen das nicht wissen. Die haben einfach die Nase voll. Also ein Spruch, der mir ganz oft begegnet ist, dass Leute so sagen, schlimmer kann es ja nicht mehr werden. Dann denke ich immer, doch, aber das haben die kein Bild dafür.
Ja, es ist ja auch so, dass es objektiv Sachsen-Anhalt besser geht als in früheren Zeiten. Fokussieren wir mal ein bisschen auf die Kirche. Wir hatten ja schon Landtagswahlen dieses Jahr in Baden-Württemberg zum Beispiel, haben gerade so viele Leute mit Kirchenmitgliedschaft die AfD gewählt, wie auch in der Gesamtbevölkerung. Das haben wir auch bei ostdeutschen Landtagswahlen, wo natürlich die Kirchenmitgliedschaft auf einem geringeren Level ist, aber ähnlich schon erlebt. Gleichwohl, nach meinem Eindruck, ist es nach wie vor so, dass in den Kirchgemeinden vor Ort Parteimitglieder, AfD-Funktionäre eher unsichtbar bleiben, sich nicht einbinden. Das hat sicherlich was mit einer ostdeutschen Eigenart zu tun, dass ohnehin Parteimitgliedschaft ja sehr selten ist und dann erst recht noch so als Parteimitglied öffentlich ansprechbar sein noch viel seltener ist. Ja, aber das hat auch seine Vorteile. So von einer Übernahme oder von Unterwanderung kann nach meinem Dafürhalten eigentlich nicht so richtig die Rede sein. Aber dieses unsichtbar bleiben, das ist natürlich an anderer Stelle eine Herausforderung, nämlich wenn es darum geht, wirklich miteinander ins Gespräch zu kommen. Also wie nehmen Sie das in Ihrem Sprengel wahr, in den Gemeinden? Äußern sich die AfD-Sympathisanten?
Also eigentlich nicht. Dazu muss ich sagen, ich bin jetzt natürlich Regionalbischöfin. Ich bin jetzt nicht jeden Tag mit den Gemeindegliedern in Kontakt. Ich versuche das ganz viel durch Gottesdienste und Besuche und so. Aber da könnte jetzt eine Pfarrkollegin vermutlich noch mal ein bisschen besser Auskunft geben. Aber es ist wirklich, es bleibt komplett unsichtbar. Und je länger, je mehr, weil die Leute merken, dass es sie zerreißt. Ja, also schon allein in den Familien. Das klagen so viele Menschen, dass Familien auseinanderbrechen oder dass da große Konflikte entstehen. Und da ist in letzter Zeit, habe ich das Gefühl, ein ganz großer Rückzug. Ganz viele Menschen wollen einfach mit Politik nichts zu tun haben. Sie wollen einfach ein schönes Leben haben und sie wollen, dass sozusagen die Welt funktioniert. Und am liebsten würden sie sich da ganz rausziehen, auch aus der Verantwortung, auch aus dem Wählen und allem, was damit zu tun hat, ja, weil es einfach sie so belastet und viele auch keine Idee haben, wie man aus diesem Kreislauf rauskommt. Wir haben ja verschiedene Dialogformate probiert. Ich habe mir das auch das ein oder andere Mal angeschaut. Da, wo es ganz öffentlich ist, wo man auf den Marktplatz geht oder auf die Straße. Ich war zum Sachsen-Anhalt-Tag, da haben wir sozusagen auf der Straße gesessen mit Papphockern. Da öffnet sich das Feld so ein bisschen. Da, wo wir in die Kirchen einladen, bleibt man doch eher fast ein bisschen unter sich, war so mein Gefühl. Also da gab es schon auch kritische Stimmen, aber sanft. Und ich finde, das hat ja gar kein radikales Gesicht in den Gemeinden. Das sind ja keine radikalen Menschen, die da sind. Und in den Einzelfragen kann man sich ganz oft komplett einigen. Also das ist wie so eine Parallelwelt so ein bisschen, ja. Also
Ich glaube, das ist ja für den Wahlkampf jetzt auch entscheidend, denn also ich habe den Eindruck, umso lauter die Warnungen und Mahnungen werden, da nochmal zweigeteilt zwischen Leuten, die sich vor Ort auskennen, die auch als regionale AkteurInnen und Akteure bekannt sind, da nimmt man das schon auch wahr, wenn das jetzt zum Beispiel Bischof Feige sagt oder Landesbischof Kramer. Aber vor allen Dingen jetzt In der Schlussphase haben wir wieder Schauspielerinnen und Schauspieler, andere Akteure in Deutschland, die woanders wohnen, also die mit Sachsen-Anhalt gar nichts zu tun haben, die sich da jetzt mahnend äußern. Und mein Eindruck ist, dass das dann in der Fläche eigentlich so ankommt als Klugscheißerei, ja, als Bevormundung und dass es nicht in Eins gebracht wird mit dem, wie man dann den AfD-Gemeinderat vor Ort oder sogar den Landtagsabgeordneten bisher erlebt hat, nämlich als ziemlich niedrigschwellig, auch nie als die allböse, übermenschliche Gestalt. Ja, also das sind ja auch nie, das sind ja nicht alles geübte Rhetoren und Ideologen, ganz und gar nicht. Ja, also da gibt es dieses Missverhältnis zwischen, wie sich die AfD in der Fläche darstellt und wie sie gemalt wird. Und das sorgt eigentlich eher dafür, dass die Leute sagen, ich sehe die Gefahr nicht so richtig.
Absolut. Also das ist ja die Rita und der Bernd aus dem Verein. Also das sind meine Nachbarn, das sind die, mit denen ich zusammen zur Schule gegangen bin, wo die Kinder zusammen spielen und so weiter. Das sind ja insofern keine bösen Menschen. Und da klafft tatsächlich, finde ich, auch so ein Riesen Gap zwischen den Menschen in der Fläche, denen ich begegne, die natürlich keine Rechtsextremisten sind, und einem Programm, das aber ganz stark rechtsextremistische Züge trägt. Und viele sagen auch, sie lesen, haben das Programm gar nicht gelesen, es interessiert sie auch nicht. Also da gibt es richtig so einen großen Abstand dazwischen. Und ob diese großen Aufrufe jetzt nochmal was bewegen, das weiß ich auch nicht, und da ist ja auch die Kirche nicht einer Meinung. Das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen. Also ich bin da auch, also ich engagiere mich sehr stark, ich äußere mich auch stark gegen die AfD, und das ist aber nur eine Seite der Kirche. Es gibt auch viele, die sagen, sie finden das nicht richtig, weil sie finden, dass es auch Menschen vor den Kopf schlägt und dass es Menschen auch verurteilt. Und sie finden auch nicht gut, dass Kirche sich da so rauswagt und zur Polarisierung beiträgt. Das finde ich auch ein wichtiges Argument. Und ich glaube auch nicht, dass mein Statement zum Beispiel, wenn ich dazu was sage, grundsätzlich ganz viele Menschen davon abhält, die AfD zu wählen.
Ja.
Mir ist es zum Beispiel wichtig, so klar zu sein, weil es die Menschen unterstützt, die sich äußern, die sich engagieren, die für Demokratie eintreten, die sich verletzlich fühlen, die nicht genau wissen, wie viele sind wir hier eigentlich, wer steht denn eigentlich hinter uns. Und denen macht es einfach Mut und gibt denen Kraft. Und auch denen, die in einer Familie sich nicht trauen, nicht AfD zu wählen. Mir haben Menschen berichtet, sie werden AfD ankreuzen, weil sie keinen Stress in der Familie haben wollen. Also es brauchen Menschen mittlerweile Mut, nicht die AfD zu wählen und die einfach zu bestärken. Das zum Beispiel steht für mich hinter so einem Appell.
Nun ist es aber so, dass bisher ja, also der Wahlausgang steht uns ja erst noch bevor, aber bisher haben in allen Landtagswahlen und auch in allen Kommunalwahlen die Mehrheit immer nicht AfD gewählt. Also die AfD ist stärkste Kraft geworden, auch in, je nachdem, wie granular man reingeht, in manchen Ortschaften dann auch mit diesen 40%, die wurden auch schon erreicht, mehr sogar schon, 50% auch teilweise. Was sich dann im Mix von Wahlkreisen auch mal wieder egalisiert, ja. Und es gibt in Sachsen-Anhalt ja auch wenig große Städte, aber zwei, wo es auch Stadtteile gibt, wo die AfD überhaupt keine große Rolle spielt, ja. Es ist ja eigentlich auch gar nicht so schwer, nicht AfD-Anhänger zu sein. Die Mehrheit kriegt es ja hin bisher, ja. Also es gibt keine Zwangsläufigkeit, die AfD zu unterstützen. Nach wie vor nicht.
Naja, ich sag mal, das ist auch ein Stadt-Land-Thema, ne? In der Stadt, wo es anonymer ist, ist es natürlich viel einfacher. Aber hast du ein Dorf, in dem nur 80, 150 oder 320 Menschen wohnen, und das haben mir auch Menschen erzählt, am Ende wird dann sozusagen, gibt es ja, da sozusagen gehst du wählen und jemand zählt das aus. Okay, da sind die drei Stimmen von den Grünen, die wissen genau, das waren die Müllers. Und da, also so ganz anonym ist das ja alles nicht. Die Leute wissen schon ein bisschen untereinander, wo sie stehen. Und das sagen mir Menschen, dass sie das schon auch persönlich unter Druck setzt.
Also, Sie haben gerade erwähnt, es gibt diese Dialogformate, Verständigungsorte. Jetzt werden Friedensreiter ausgesandt, die aber erst nach dem Wahltermin so richtig ins Laufen kommen. Das ist was, was sich die evangelische Kirche überall im Osten seit Jahr und Tag, also seit 2014 mit Pegida, immer wieder vorgenommen hat, zu sagen, wir bringen die Leute quasi als Forum an einen Tisch und wir reden da auch immer wieder mal mit den gleichen Leuten, ja, über die gleichen Themen. Also, was ist der kirchliche Auftrag in dieser Zeit?
Also unser Auftrag ist natürlich immer das Evangelium, ne, an erster Stelle. Und das will ich auch noch mal dazu sagen, weil manche den Eindruck haben, wir wären sozusagen zu einer Partei mutiert. Zu 95% ist es das, was unser Alltag ist, ja. Gottesdienste halten, Kasualien, Menschen taufen, Beerdigungen machen, Jugendarbeit machen. Und das ist unser Hauptgeschäft. Aber das Evangelium setzt uns ja auch in eine Gesellschaft und gibt uns Verantwortung, dass wir auch dafür mit Sorge tragen, wie das menschliche Miteinander aussieht. So. Und deswegen denke ich, haben wir da schon einen Auftrag. Und trotz der geringen Mitgliedszahlen im Osten, sagt ja die Kirchenmitgliedschaftsstudie, ist die Erwartung an die Kirche ungebrochen hoch. Das war ja wirklich ein erstaunliches Ergebnis, was da rausgekommen war, dass ganz viele Menschen doch, also auch die nicht kirchlich sind, erwarten, dass Kirche auch Stellung bezieht, dass sie für bestimmte Werte kämpft. Das ist das eine, dass Menschen das auch von Kirche erwarten. Und dass wir es nicht nur deswegen tun, aber dass es, denke ich, deswegen auch gut ist, dass wir es tun. Und ich glaube, Kirche kann ein anderer Raum sein, wo auch wieder Heilung passieren kann. Also so in den Dörfern zu sagen, hier setzen wir uns jetzt nochmal zusammen, weil jetzt völlig egal, wie die Wahl ausgeht, diese verschiedenen Ansichten darüber, wie unser Miteinander aussehen könnte, waren ja noch nie verschiedener. Oder wir haben sie noch nie so laut verschieden geäußert. Also wie kommen wir zusammen? Und da haben wir was zu bieten. Wir haben Räume zu bieten, in denen man sich treffen kann. Die Erfahrung ist, dass sozusagen das Ambiente, was so eine Kirche oder so eine Gemeinde bietet, auch oft dazu anregt, respektvoll miteinander umzugehen. Das ist das eine. Und das andere ist, noch viel stärker zu gucken, wo die Kirche sozialdiakonisch unterwegs sein kann. Das ist für mich einer der Hauptaufträge in der Zukunft. Auch weil erwartbar ist, dass angesichts unserer Ressourcen viele soziale Dinge vielleicht nicht mehr so funktionieren können, wie wir sie jetzt noch erlebt haben, vielleicht in den letzten Jahrzehnten. Und da finde ich, ist noch viel Luft nach oben bei der Kirche. Also in welchen Milieus sind wir unterwegs? Sind wir wirklich für die Armen in der Gesellschaft da? Wo können wir noch Menschen unterstützen, ihnen im Leben helfen?
Das ist ja ein Arbeitsfeld der Kirchen, das stark professionalisiert auch ist und ganz häufig ausgelagert in die Wohlfahrtsverbände, also evangelischerweise die Diakonie, katholischerseits dann die Caritas. Die sind in vielerlei Hinsicht, stehen die unter Druck, auch durch eine mögliche AfD-Alleinregierung im Land, wobei viele Verträge da kommunaler Struktur sind. Das heißt, da gibt es den Druck auch schon länger, um es jetzt mal so zu sagen, wenn es zum Beispiel um die konkrete Finanzierung von Beratungsstellen geht, sei das Suchtberatung, sei das Eingliederungshilfen, sei das Inklusionsberatung etc. Das ist was, was die EKM jetzt im Vorfeld der Wahl stark nochmal macht. Die Zukunft der Diakonie, auch die Zukunft von Inklusion im Land Sachsen-Anhalt. Was droht denn da überhaupt?
Naja, also wenn unsere finanziellen Mittel auf eine ganz schlimme Art einbrechen sollten, dann heißt das Sparen an allen Ecken und Enden, sag ich mal. Also wir werden sowohl unseren Kernauftrag, also die Verkündigung natürlich weiter betreiben, aber es sind ja alleine in Sachsen-Anhalt 2.500 Dorfkirchen, die irgendwie erhalten werden wollen. Auch dafür geben wir unter anderem diese Gelder her, aber eben hauptsächlich auch für Gemeinwesenarbeit, sag ich mal, wie diese Beratungsstellen, wie Tafeln, wie Wärmestuben, soziale Arbeit, gerade auch in Brennpunkten wie Halle und Magdeburg und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die sich nicht komplett ausfinanzieren. Da gibt es ja sozusagen, da schießen wir zu, wir als Träger sozusagen. Und auch wenn da sozusagen erwartet wird, dass da jetzt zum Beispiel an Schulen Patriotismus gelehrt wird, muss man sich überlegen, inwieweit das an einer evangelischen Schule möglich ist oder ob man sie dann möglicherweise gar nicht mehr betreiben kann. Also da ist schon, können wir es noch nicht genau sagen, aber die Befürchtung, dass wir da unsere Arbeit einschränken müssen, zum Teil beenden müssen, die sind schon da, dass das passieren kann. Also wir werden natürlich versuchen, finanzielle andere Alternativen aufzufinden und die Dinge zu halten, aber das kann jetzt noch viel schwerer werden, als es bisher schon war.
Gut, das eine betrifft jetzt die Kirche selbst, wenn die Staatsleistungen rechtswidrigerweise einfach nicht mehr gezahlt würden, dann geht es ja bis in die Finanzierung der Pfarrstellen hinein. Also ein Drittel des Landeshaushalts der EKM, da ist dann zappenduster. Davon mal abgesehen, wenn man sagt, das macht die Kirche oder da ist die Kirche engagiert, ja, dann ist es natürlich in Sachsen-Anhalt mit seiner doch sehr mehrheitlich, großmehrheitlichen kirchenabständischen Gesellschaft eine schwierige Kiste. Also manchmal ist die Kirche drin, ohne dass es drauf steht, um es jetzt mal so auszudrücken. Ja? Und Leute machen sich nicht so eine richtige Vorstellung, dass das auch Kirche ist. Jetzt ist es so, dass die EKM, also die Gemeinden und die Kirchenkreise, auch Einzelpersonen, Pfarrerinnen und Pfarrer, Gemeindepädagoginnen und Gemeindepädagogen sich einbinden in zivilgesellschaftliche Bündnisse, Aktionsbündnisse vor Ort. Wir hatten vorhin die Schwäche der demokratischen Parteien schon erwähnt. Das ist ja schön, dass es diese Bündnisse gibt, aber gleichzeitig gibt es diese Schwäche der eigentlichen demokratischen Infrastruktur, nämlich der Parteien. Also, warum ist es so, dass Leute in solchen Bündnissen dann doch gerne mitmachen, aber bei den Parteien nicht?
Das ist jetzt eine sehr private Meinung, die ich dazu äußere. Ja, das ist so ein Gefühl. Also mein Gefühl ist, die Demokratie ist so ein bisschen, ist jetzt so wie so eine Seniorin, die langsam in die Jahre gekommen ist und wo so manches klappert und nicht mehr so gut geht. Ja, ich selber habe ja nach meinem Studium im Thüringer Landtag eine Weile gearbeitet als Referentin für eine bioethische Enquete-Kommission. Und das hat für mich Politik komplett entzaubert. Und zwar, weil ich das Gefühl hatte, die Parteien sind so gefangen in so einer Art Politikbusiness. Einerseits, das sind alles so Wege, dass es wie in so einer Firma läuft, dass da alles auch so sehr verwaltungskonzentriert und vor allem gibt es so ein starkes Ping-Pong-Spiel gegeneinander, das zum Teil von wirklicher Sacharbeit abhält. Ja, also ich musste gucken, wem gebe ich jetzt welches Thema von welcher Vertreterin welcher Partei, damit es die anderen überhaupt zuhören oder ob sie es gleich ablehnen, wenn ich es jetzt bestimmten Parteien gebe und so. Also das war ein richtiger Eiertanz und das tat mir total leid. Und mein persönliches Fazit war damals, lieber engagiere ich mich in Bürgerinitiativen und ganz konkreten Projekten, wo es um ganz konkrete, mein Umfeld geht, mein Lebensumfeld geht oder konkrete Themen geht, weil ich das sehr mühsam fand, das Geschäft, und muss sagen, großen Respekt vor allen, die das machen. Also wir haben hier in Sachsen-Anhalt eigentlich wirklich tolle Landräte, zum Beispiel hier im Norden, gerade in der Altmark. Alles so jüngere Männer, die so engagiert sind. Ich finde die wirklich großartig. Die strampeln sich ab, die versuchen, die Leute mitzunehmen. Finde ich ganz großartig. Umso bitterer ist es, dass die Menschen so politikmüde sind, ja. In Thüringen habe ich ja auch lange gelebt, auch bei den letzten Bundestagswahlen, und da habe ich das so erlebt, dass in den Orten, wo es eine ganz sehr engagierte politische Person gab, und es war egal, ob die jetzt von der FDP ist, von der SPD ist, ob das eine Grüne ist, da haben die Leute weniger AfD gewählt, weil es irgendwie so ein überzeugendes Modell gab, jemand, der sich für sie eingesetzt hat und so. Und von daher hat es auch was mit Strukturschwäche zu tun, wo sonst schon nicht viel ist und wo Menschen dann gar nicht mehr wahrnehmen, reicht das politische Feld überhaupt noch an uns ran?
Ja, aber das ist schon genau auch meine Wahrnehmung. Stärke der AfD liegt auch mitbegründet in der Schwäche der anderen Parteien. Und auch im Personalangebot der anderen Parteien. Also wir sind jetzt 2,5 Wochen vor der Wahl und ich glaube, man könnte ein gutes Bilderrätsel in den Fußgängerzonen mal machen, wer eigentlich die Spitzenkandidaten da auseinanderhalten kann. Ja? Und man sieht das ja auch im Vergleich zu Mecklenburg-Vorpommern. Also Manuela Schwesig von der SPD, die Ministerpräsidentin, bei all der Kritik, die sie auch auf sich gezogen hat in den letzten Jahren, aber die schließt die Lücke zur AfD fast wieder auf. Ja? Während das eben in Sachsen-Anhalt mit der schwierigen Amtsübergabe da auf Sven Schulze auch ganz schlecht funktioniert hat.
Ich glaube, dass wir unsere Demokratie einfach weiterentwickeln müssen. Also mein Gefühl ist, irgendwie reicht es gerade nicht, so wie es funktioniert. Ich bin da leider keine Expertin, ja, aber wir müssten ganz andere Beteiligungsmodelle nochmal überlegt werden, sozusagen eine ganz strukturell sozusagen auf der einen Seite, und viele Dinge vereinfacht werden, was also auch jetzt an Behörden die Menschen belastet. Ich besuche in diesem Jahr Handwerksbetriebe. Letztes Jahr habe ich andere Projekte besucht, die sich so mit Armut befasst haben. Dieses Jahr Handwerksbetriebe, unser Mittelstand, das sind die Menschen, die tragen unsere Gemeinden und so weiter. Und was die für Belastung einfach haben, ja, also sozial und wirtschaftlich in ihren Betrieben. Also da, ja, da ist irgendwas wie so wie verwachsen, finde ich. Und man müsste irgendwie so ein bisschen mal ausmisten und dann könnte die Demokratie, glaube ich, den Leuten auch wieder näher kommen.
Es gibt dieses bürgerschaftliche Motto, ein jeder grabe, wo er steht. Das hat was mit örtlicher Verwurzelung zu tun, hat was mit Verantwortungsübernahme vor Ort zu tun und die kann sich ja auch im Sportverein oder eben auch in der Kirchgemeinde ausdrücken und da wächst dann irgendwie sowas wie eine demokratische Zivilgesellschaft. Im besten Falle. Wo Demokratie eben nicht nur heißt Mehrheitsentscheide, sondern auch Rücksichtnahme und Verantwortungsübernahme für die Schwachen am Ort. Und wir haben ja aus der Bibel diesen schönen Satz, suchet der Stadt Bestes. Was ist denn nun das, was Christinnen und Christen da einzubringen haben?
Naja, das ist ja auch schon ein altes Thema. Das finde ich schon, dass Christenmenschen schon auch aufgerufen sind, ihr Umfeld mitzugestalten. Andererseits hat jeder so die Gabe, die er hat, ne, und oder die sie hat. Und für manche Menschen ist das ein Ding, sich einzubringen, und für andere nicht. Aber für gute Gemeinschaft zu sorgen und auch für einen offenen Blick miteinander zu werben, das hat ja auch was mit dem Blick zu tun, den wir auf Menschen haben und welche Bedeutung wir der Gemeinschaft so beimessen. Und Elon Musk hat ja gesagt, dass das, was uns am meisten im Weg steht hier in Europa, das wäre unser Mitgefühl, hat er auf Englisch gesagt, ne? Die Empathie. Also, und das ist für mich eine Gegenbotschaft. Also das sehe ich genau andersrum. Also ich glaube, die Menschen haben überlebt in der Menschheitsgeschichte auch durch ihre Empathie, durch ihre Möglichkeit, sich miteinander zu verbinden, miteinander Bündnisse zu fassen, auch zurückzutreten, Kompromisse zu finden und ja, den Vorteil dessen, den können wir, glaube ich, als Christinnen und Christen immer wieder eintragen. Also, dass Gemeinschaft ein ganz hoher Wert ist, beieinander zu bleiben und dass es was kostet, dass es nicht umsonst ist. Und auch unbequeme Menschen dabei zu haben, Menschen, die uns vielleicht fremd sind. Also, dieses Offenheitsthema anderen nahe zu bringen. Man kann auch Nächstenliebe dazu sagen oder Barmherzigkeit. Das sind alles die Themen, die Wörter, die wir so in der Bibel finden. Ich denke, das ist Verkündigung des Evangeliums am Ende, auch auf eine Weise. Und dass das jetzt auf diese Weise passiert, ist vielleicht ganz neu, aber das war ja schon immer so, dass es in der Geschichte immer wieder neue Möglichkeiten gab, den Glauben einzubringen. Und vielleicht ist das jetzt auch eine Rolle von Kirche.
Jetzt will ich die Stimmung nicht runterreißen zum Schluss, aber doch noch daran erinnern, dass im Neuen Testament es auch diese bekannte Stelle gibt, wo den Jüngern, aber wir tragen jetzt ja mal die Jüngeren mit ein, weil das sind, glaube ich, da an der Stelle mit den 72, da ist man, da können wir schon relativ sicher sein, dass da auch ein paar Frauen dabei waren. Denen wird empfohlen, wenn man sie ablehnt und ihre Botschaft nicht hören will, den Staub vom Gewand zu schütteln und sich aufzumachen in den nächsten Ort. Und es tragen sich ja in Sachsen-Anhalt viele Leute mit diesen Gedanken. Ich habe das von UniversitätsmitarbeiterInnen gehört in der letzten Zeit, dass gut überlegt wird, wo man die nächste Stelle, ja, wo man sich demnächst hinbewirbt. Es gibt Familien, die sich Sorgen machen, wie das mit den Schulen wird, ja. Und es ist natürlich vor allen Dingen auch eine Frage für queere Personen und für MigrantInnen, die sagen, wenn wir eine andere Möglichkeit haben, bleiben wir nicht in dem Land, wo wir offensichtlich von vielen, vielen Menschen nicht willkommen geheißen werden. Also, ist es für Christen auch eine Alternative, den Staub abzuschütteln und zu sagen, wir gehen ganz woanders hin?
Also nach meiner Ansicht nicht. Ich finde, wenn es Menschen gibt, die sich so bedroht fühlen und so unsicher, und das auch Bedrohung erfahren haben, kann ich es verstehen, wenn sie auch ein Umfeld mal verlassen müssen. Das trifft insbesondere zum Beispiel auch oft auf queere Menschen zu, aber oft auch auf MigrantInnen. Ich bin sozusagen gut bekannt mit einem Arzt in Stendal, der da so wacker seine Arbeit tut und wo ich merke, so langsam wird das Eis auch dünner, was man so aushalten kann irgendwie. Und das tut mir total leid. Und das ist auch mit unserer Aufgabe sozusagen, das zu verhindern und weiter dafür zu streiten, dass die hier gut aufgenommen sind. Für mich ist das keine Option. Die Diskussion hatten wir schon zu DDR-Zeiten mit dem schönen Gerhard Schönelied, ein weißes Band will ich knüpfen und ich sag, ich bleib hier. Das war so ein Song von ihm, weil es gab so ein Symbol zu DDR-Zeiten für die, die gesagt haben, ich stecke keinen Ausreiseantrag, ich bleib hier und ich halte das aus und ich guck, wie ich was verbessern kann. Also ich bin eher Team hier bleiben.
Ja, also wenn wir jetzt schon bei Gerhard Schöne sind, dann hören wir mit dem Märchenprinz auch auf, ne?
Die Prophetie, also, und wir haben auch Verheißung, und das ist ja das Starke auch am Glauben, dass es nicht nur so ein ganz realitätsbezogene Sache ist, sondern dass da Hoffnung dabei sein kann und die manchmal völlig kontrafaktisch sein kann. Aber das ist ja das, was auch Kraft gibt. Nicht wegen all der Dinge, sondern trotz dieser Dinge zu glauben und dabei zu bleiben. Das ist vielleicht auch was, was wir eintragen können, diese trotzige Hoffnung.
Vielen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Episode. Wir freuen uns, wenn ihr diese Folge des Eule Podcast liked und teilt, an eure Freunde, KollegInnen und Bekannte weitergebt und die Eule unterstützt mit einem Eule-Abo. Ab 3 € im Monat bist du schon dabei. Alle weiteren Informationen dazu auf eulemagazin.de/abo. Tschüss!